Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Vom Klimawandel, der Pandemie und von der Erinnerung an frühere Leben erzählt der indische Starschriftsteller Amitav Ghosh in seinem neuen, dem 11. Roman, Der Strom der Erinnerung. Amitav Ghosh lebt in Brooklyn und in Indien. Er wird seit Jahren auch immer mal wieder als Kandidat für den Nobelpreis gehandelt. Und gerade ist er beim Internationalen Literaturfestival Berlin zu Gast und hat sich die Zeit genommen, uns auch zu besuchen. Hallo, herzlich willkommen, Mr. Ghosh. Great to have you with us. Welcome.
Thank you. It's great to be here. Thank you for having me.
Ich habe schon gesagt, der Klimawandel spielt eine Rolle in Ihrem Buch und eine Figur, die googelt jeden Morgen den CO2-Wert. Da habe ich mich gefragt, machen Sie das etwa auch? Haben Sie diesen Wert von heute im Kopf?
No, I am not the protagonist. But, you know,
nein, das bin ich nicht. Ich bin ja auch nicht der Protagonist. Aber wir haben alle unsere Ängste. Und der Protagonist in diesem Buch, der macht das eben täglich. Aber ich denke schon, wir sollten uns alle bewusst sein, was eben der Greenhouse-Effekt wirklich für uns Menschen bedeutet.
Greenhouse-Gases in the atmosphere.
Amitav Ghosh, gleich hören wir mehr zu seinem neuen Roman. Im Juli hat der Schriftsteller Amitav Ghosh seinen 70. Geburtstag gefeiert und die Kollegen von der FAZ, die haben ihn in ihrem großen Porträt als einen tiefen Erzähler gewürdigt. Und wie ihm das gelingt, also die Dinge wirklich zu durchdringen, ich bin gespannt. Amitav Ghosh, Ihr Roman, der spielt im Kalkutta des Jahres 1969. Da gibt es ein kleines Mädchen, Varsha, sie ist 3 Jahre alt und die verlangt auf einmal Fisch, obwohl ihre Familie streng vegetarisch ist und es in dieser Familie völlig unvorstellbar ist, dass sie das bekommt. Also was gegessen wird, ist quasi Überzeugungs- ja Identitätssache im Indien dieser Zeit. Können Sie uns das erklären? Warum ist der Wunsch des Kindes so ein Unding für die Familie?
Actually, this story is not, I know it must sound very far-fetched to many people, but there's been a great deal of research.
Nun, es geht ja darum, um dieses Phänomen, dass es Kinder gibt, die sich an frühere Leben erinnern. Und das ist ein Phänomen, das mag jetzt hier erstmal sehr seltsam erscheinen und sehr weit entfernt von jeglicher Realität. Aber das ist wirklich etwas, was auch wissenschaftlich untersucht wird. Zum Beispiel an der Universität von Virginia kümmern sich Psychologen wirklich um diese Phänomene. Und es gibt viele Fälle von Kindern, die gerade beim Essen plötzlich sich an Speisen aus einem früheren Leben erinnern. Und dann passiert es, dass sie aber jetzt in der falschen Familie sind, zum Beispiel in einer vegetarischen Familie und plötzlich Fleisch essen wollen. Es kann auch umgekehrt sein, dass jemand, der eben vegetarisch plötzlich essen will, aber in einer Familie ist, wo normalerweise Fleisch gegessen wird. Aber das Interessante ist eben wirklich, dass bei diesen Phänomenen, wenn sich Kinder an ein früheres Leben erinnern, sie plötzlich auch mal eine Sprache sprechen, die in ihrer Familie gar nicht gesprochen wird. Also es geht über Sprache und es geht über das Essen. Und das sind ja sehr, sehr wichtige Dinge in unserem Leben. Und das ist das Interessante an diesem Phänomen.
There you see the two things that make us human, you know, language and food.
Fasziniert Sie das vielleicht auch so mit diesen Erinnerungen an frühere Leben, weil Sie das auch gerne hätten, so eine Erinnerung? Oder ist das als Schriftsteller dieses Erfinden und Erinnern sowieso ganz nah beisammen?
Well, I was not born with past life memories, but I have many friends who were, you know.
Nein, ich bin leider nicht so geboren worden, dass ich Erinnerungen an frühere Leben hätte. Aber ich habe Freunde. Und warum sollten mich diese Freunde anlügen, wenn sie mir davon erzählen? Und das sind sehr distinguierte, sehr gebildete Menschen. Und das ist sozusagen ein Aspekt, der mich natürlich interessiert. Aber es gibt noch einen viel interessanteren Aspekt, finde ich. Und zwar, wir wissen, dass es dieses Phänomen gibt, dass man sich an frühere Leben erinnert. Aber wir kennen es als Anekdoten. Wir wissen aber auch, dass da sehr viel Recherche schon drüber stattgefunden hat. Und wir tun nach wie vor so, als würde das gar nicht existieren. Wir machen einfach so weiter. Und dabei geht es gar nicht darum, ob das nun ganz, ganz viele Fälle sind. Aber wenn es einen gesicherten Fall gäbe, dann würde es schon alles ändern, was wir über die Welt zu wissen glauben. Das bedeutet letztendlich auch, dass unsere Welt nicht immer nur materiell ist. Wir leben auch in einer immateriellen Welt und es gibt Dinge, die sind einfach unerklärbar. Auch das gehört zu unserer Welt.
Something inexplicable, because really, who can explain this?
Jetzt spielt diese Erzählebene ja 1969, habe ich schon gesagt, in Kalkutta. Da waren Sie selbst ein Teenager. Ist das denn die Stadt, die Sie da beschreiben, Ihrer Kindheit?
Yes, very much so. The protagonist of the book is several years younger than me.
Ja, sehr. Der Protagonist in diesem Buch ist ja etwas jünger als ich, aber ich habe noch sehr lebhafte Erinnerungen an Kalkutta. Und es war eine Stadt, wie es sie sonst auf der Welt wirklich nicht gab. Es war eine Stadt, die immer politische Unruhen kannte. Es gab die ganze Zeit Streiks, Demonstrationen und andererseits war es auch ein unglaublich kreativer Ort. Beispielsweise für Filmemacher. Ganz viele klassische Filme sind in Kalkutta entstanden. Es gab viele Dichter, es gab viele Schriftsteller. Es war eigentlich eine sehr kreative Stadt. Und sie hat sich sehr verändert. Heute ist sie ganz anders. Heute gibt es dort in Kalkutta, wie überall auch, diese Shopping-Malls, diese Einkaufszentren. Und die Stadt ist sehr viel normaler geworden, als sie damals war.
It's a more ordinary place now than it was then, I would say.
Es gibt eine zweite Erzählebene in diesem Roman, die spielt in unserer Zeit, 2020, mitten in der Pandemie. Und der Erzähler Dino, der lebt in New York, wie Sie ja auch schon seit vielen Jahren. Sie leben ja in Brooklyn und er erlebt den Lockdown. Was ist dieser Dino eigentlich für ein Mann? Wie würden Sie den beschreiben?
Well, Dino is a witness, you know.
Dino ist ein Zeuge. Also er schaut sich die Welt um sich herum an und ist wie ein Chronist. Und dieser Lockdown ist natürlich ein ganz besonderes, sehr seltsames Ereignis. Und außerdem ist er Single. Und es hatte auch für mich eine ganz, ganz wichtige Wirkung damals, dieser Lockdown, weil das waren seltsame Zeiten, in denen wir damals lebten. Man war sehr isoliert und andererseits hatte ich eine wirklich sehr kreative Phase. Ich habe ein kleineres Buch geschrieben und ein mittellanges Buch geschrieben. Also für mich hat diese Zeit einen großen Eindruck auch hinterlassen.
During the pandemic, so it had a profound impact on me.
Und jetzt gibt es eine Figur, die diesen Dino, der in unserer Zeit lebt und Warschau 1969 verbindet, nämlich eine Psychologin, die das kleine Mädchen in Kalkutta behandelt hat. Und diese Psychologin, die ist Dinos Tante, die ist dann in der Jetztzeit schon sehr alt und gebrechlich und für Dino auch so eine Mutterfigur. Und er kann aber nicht zu ihr reisen wegen eben des Corona-Lockdowns. Ist das etwas, was Sie auch irgendwie erlebt hatten? Konnten Sie in dieser Zeit auch nicht aus den USA ausreisen?
Yes, absolutely. That is absolutely the case.
Ja, das war leider auch bei mir so der Fall. Ich hatte meine Mutter noch im Januar desselben Jahres gesehen. Da war sie sehr krank, aber dann schien es ihr besser zu gehen. Und ich bin zurück nach Brooklyn, habe wieder gearbeitet und dann fing dieser Lockdown an. Und ich konnte einfach nicht mehr zurück. Und meine Mutter wurde immer kränker. Und das war sehr traumatisch für mich, dass ich nicht bei ihr sein durfte. Ich meine, meine Schwester war bei ihr. Sie wurde von der Familie und von Menschen, die ihr nahe standen, umsorgt. Aber dennoch, das war etwas sehr, sehr Extremes, was in den Zeiten des Lockdowns da mit uns passiert ist. Es war auch die Zeit für sehr extreme Emotionen. Und auf der anderen Seite hat mich meine sehr gute Freundin, die Filmemacherin Mira Nair, angerufen, als sich das etwas gelockert hatte, als man wieder in Restaurants essen durfte, und hat gesagt, du, wir können uns jetzt treffen. Und dann haben wir uns im Restaurant getroffen und sie brachte ihren Sohn mit. Und der ist heute der Bürgermeister von New York City.
Was Miras Sohn, Zohran Mamdani, who is now the mayor of New York.
Und hätten Sie das damals gedacht, Herr Gosch, dass er Bürgermeister von New York City wird?
No, I mean, you know, I supported him in his political career right from the beginning.
Nein, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe ihn zwar in seiner politischen Karriere von Beginn an unterstützt, aber in erster Linie, weil er Miras Sohn war, der Sohn einer sehr, sehr lieben Freundin. Aber er war ein wunderbares Kind. Und heute ist er einer der wichtigsten Männer in der Welt. Er steht für Hoffnung und jeden Tag bringt er New York irgendetwas Neues. Und wenn man sich anschaut, was er alles erreicht hat, dann ist das schon außergewöhnlich. Aber natürlich, als er 7 Jahre alt war, wäre es mir niemals in den Sinn gekommen, in ihm mal einen künftigen Bürgermeister von New York zu sehen. Aber er war schon als Kind jemand, der sich unglaublich gut ausdrücken konnte. Vor allen Dingen war er sehr empathisch. Er hat sich sehr liebevoll um seine Großeltern beispielsweise gekümmert. Also alles, was er tut, kommt von Herzen.
So, everything that he does really comes from his heart.
Der indische Schriftsteller Amitav Ghosh ist zu Gast bei uns in der Lesart mit seinem neuen Roman Der Strom der Erinnerung. Und wir haben ja schon über einige Themen gesprochen, die darin vorkommen, die auch zeigen, dass Sie ein Autor sind, der sehr politisch denkt. Sie schreiben ja auch Sachbücher, Essays. Wie entscheiden Sie denn, ob Sie ein Thema, das Sie beschäftigt, eher als Roman erzählen wollen oder in einer anderen Form?
These decisions, they're not really conscious decisions, you know. I can't explain where these ideas come from, honestly.
Das sind Entscheidungen, die sind unbewusst. Die kann man nicht wirklich erklären. Das kann ich Ihnen jetzt auch nicht erklären. Und Stephen King hat einmal gesagt, dass die meisten seiner Romane aus Quellen stammen, die irgendwie von draußen kommen. Und so war es irgendwie auch mit diesem Buch. In gewisser Weise hat sich dieses Buch dann alleine geschrieben.
It was a book that wrote itself, really.
Ich habe es ja schon gesagt, es spielt auch der Klimawandel, auch ein eminent politisches Thema in diesem Roman, eine Rolle. Und das beschäftigt Sie ja schon lange. Also es gibt auch Essay-Sammlungen von Ihnen dazu. Und auch in einem früheren Roman geht es darum. Wie erleben Sie das im Moment? Man hat ja hier bei uns den Eindruck, der Kampf ums Klima ist politisch völlig in den Hintergrund getreten.
Let me say first of all that, you know, it's not just climate.
Es geht mir dabei nicht nur um den Klimawandel. Das ist nur eine der vielen Bedrohungen, die auf uns zukommen. Die Biodiversität beispielsweise, die bedroht ist, das Aussterben von so vielen Tierarten. All das sind Bedrohungen, ganz gefährliche Bedrohungen, auch für die Menschheit. Und das Klima sollte man da nicht über etwas anderes stellen. Deswegen rede ich heutzutage eher von einer Krise des Planeten und einer Umweltkrise, die alles beinhaltet. Und es ist leider immer dasselbe, wenn es um die Aufmerksamkeit geht. 2019 hatten wir eine Phase, da kam plötzlich Greta Thunberg, da gab es dieses Momentum, wo sehr viele junge Leute eben sich engagiert haben, wo es diese Bewegung gab gegen den Klimawandel. Dann kommt 2020 Corona, dann kommt die Pandemie und killt diese Bewegung in gewisser Weise. Und das haben wir öfter erlebt. Es gab auch schon um die Jahrtausendwende so eine Bewegung, da war das plötzlich mal sehr wichtig, das ist dann wieder ausgeblendet worden. Und man muss wirklich sagen, heutzutage die Politik der EU hat das komplett in den Hintergrund gedrängt. Sie haben eigentlich aufgegeben. Sie haben vor Jahren gesagt, sie könnten nichts mehr beitragen, weil sie kein Geld mehr hätten. Haben es aber im vorigen Jahr geschafft, irgendwie Milliarden und Abermilliarden für Aufrüstung bereitzustellen. Martin Heidegger, Ihr Philosoph, hat 1966 einmal gesagt, nur Gott kann uns noch retten.
Your philosopher Martin Heidegger said in 1966, only a God can save us now.
Das klingt nicht sehr optimistisch, Herr Ghosh. Aber wie ist das? Sie sind ja eben in Brooklyn zu Hause, aber Sie sind auch immer wieder in Indien. Nimmt man da diese ganzen Probleme nochmal ganz anders wahr als hier bei uns im Westen, sage ich?
Very differently, absolutely.
Ja, das sieht man sehr anders im globalen Süden. Ich reise ja nun doch sehr viel. Ich bin auch sehr viel in Asien, ich bin auch sehr viel in Afrika. Und wenn man da ganz normale Menschen fragt, was macht ihr eigentlich mit eurem ökologischen Fußabdruck, dann sagen sie, naja, warum sollen wir etwas dagegen tun? Das Problem hat doch eigentlich der Westen mit seiner ganzen Technologie geschaffen. Und warum sollen wir uns jetzt einschränken? Und dann merkt man einfach, dass diese Krise des Planeten, in der wir uns befinden, ganz unterschiedlich wahrgenommen wird. Im Westen sieht man es eher als eine Krise der Technologie, als eine Krise der Wissenschaft, während man im globalen Süden eben ganz klar von einer geopolitischen Herausforderung redet und eben auch einer geopolitischen Ungleichheit. Und diese beiden Standpunkte sind nur sehr, sehr schwer miteinander in Einklang zu bringen.
This absolute difference in perception is very hard to bridge.
Und sehen Sie sich da als Schriftsteller auch ein bisschen als Brückenbauer? Denn zum Beispiel jetzt in diesem aktuellen Buch, da ist hinten auch so ein ziemlich langes Glossar, in dem man indische Begriffe, die Sie auch auf Indisch im Buch gelassen haben, einfach nachschlagen kann. Wie haben Sie sich da die Begriffe ausgesucht, welche jetzt nicht ins Englische übersetzt werden? Warum haben Sie überhaupt dieses Glossar dabei?
Look, I know that within so-called the climate community, which is basically a community of scientists and technologists and activists.
Naja, mir geht es einfach darum, dass wenn wir von dieser Klimakrise sprechen, dass sie eben ganz anders wahrgenommen wird. Natürlich gibt es gute Ideen hier im Westen. Es gibt Wissenschaftler, es gibt Technologien. Man setzt beispielsweise jetzt auf alternative Energien und das sind gute Dinge in sich. Ich hinterfrage das jetzt auch nicht, aber ich finde, das ist nicht die Lösung. Selbst wenn wir uns jetzt auf alternative Energien konzentrieren, also allein zum Beispiel, um diese Solarpanels zu bauen, wird unglaublich viel an Ressourcen benötigt. Also auch das verursacht letztendlich Umweltschäden, hat Kosten für die Umwelt. Und das Problem liegt für mich ganz woanders. Es liegt wirklich in der Kultur und in der Wahrnehmung. Seit dem 17. Jahrhundert ist Europa irgendwie führend, aber sieht die Welt als etwas, das der Mensch unendlich ausbeuten kann. und sieht es in gewisser Weise auch wie so eine Art tote Materie. Und Bob Francis, der wohl das wichtigste Buch über den Klimawandel geschrieben hat, hinterfragt eben genau das. Und er sagt genau das, dass es ein Problem der Kultur ist und die Art, wie wir die Welt sehen. Und da kommen wir dann wieder auf dieses kleine Mädchen zurück, das Erinnerungen an frühere Leben hat. Und das wird ja normalerweise abgestritten, dass es so etwas gibt. Aber genau darum geht es. Die Erde ist nicht nur dieser Planet, der eine Art tote Materie darstellt, sondern er ist ein sehr viel wunderbarer Ort und auch ein sehr viel seltsamerer Ort, den man eben nicht immer erklären kann.
It's something much, much stranger and much more wonderful.
Und wo Sie jetzt schon zu diesem kleinen Mädchen zurückgeführt haben, Amitabh Ghosh, die geht es ja, habe ich erzählt, auch um dieses Fischmotiv. Und ich habe mal geguckt, wenn man Ihnen auf Instagram folgt, dann kann man sehen, dass Sie Essen sehr mögen und häufig fotografieren. Ist Fisch für Sie auch so eine Lieblingsspeise?
I love to cook. And I also love to cook fish. But, you know, the reason that food figures so much in this book and the reason why I love to cook.
Nun, ich bin gerne, der sehr gerne kocht und ich koche auch sehr gerne Fisch. Und Essen ist etwas, was ich sehr, sehr gerne zubereite. Aber Essen ist eben deshalb so wichtig für uns Menschen, weil es uns eben mit der Natur und mit unserer Umwelt verbindet. Und ja, am Ende sind wir Menschen auch nur Tiere und Essen brauchen wir, um zu überleben. Das ernährt uns. Und deswegen ist die Küche so wichtig und die Traditionen überall in der Welt sind eben unterschiedlich. Und wenn wir von Bangladesch reden und wenn wir von Bengalen reden, die sind sehr eben mit dem Wasser verbunden, die sind sehr mit den Flüssen verbunden. Es gibt über 100 verschiedene Fischarten. Und das Protein beispielsweise ist sehr wichtig. Und für einen Bengalen ist es absolut undenkbar, dass er keinen Fisch essen würde. Das gehört einfach zu ihm. Aber da ist schon wieder das Problem, dass heutzutage, wenn wir von Essen reden, und wenn wir von dieser Industrialisierung der Landwirtschaft reden, dass auch die Nahrungskette in gewisser Weise unterbrochen wird. Und ich würde sagen, das ist eine der ganz großen Bedrohungen, genauso wie der Klimawandel, genauso wie die Biodiversität in Gefahr geraten ist. Aber dass wir durch diese industrielle Herstellung von Essen uns sozusagen auch wieder von der Natur entfremden, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Bedrohung für uns. Und gerade für junge Menschen ist es eben wichtig, auch mit der Umwelt verbunden zu sein, auch mit der Erde letztendlich verbunden zu sein, die uns ernährt.
People are really of how to eat upon the land, you know?
Amitabh Ghosh, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Thank you very much for this conversation, Mr. Ghosh. Thank you for being here.
Thank you so much for having me.
Und vielen Dank auch an unseren Übersetzer Jörg Taschmann. Und der neue Roman von Amitabh Ghosh ist unter dem Titel Der Strom der Erinnerung beim Blessing Verlag erschienen. Aus dem amerikanischen Übersetzer den Text Barbara Heller. Das Buch hat 384 Seiten und kostet 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Prosa und Lyrik, Non-Fiction und Kinderbücher, literarische Prominenz und bisher unübersetzte Stimmen. Das Spektrum des Internationalen Literaturfestivals Berlin ist wahrscheinlich einzigartig und Kontroversen sind Teil seiner Identität. Schirmherr ist der algerische Schriftsteller Boualem Sansal.
Berlin fut la ville des murs. Je voudrais qu'elle devienne la ville d'une immense fontaine.
Berlin als großer Brunnen der Literatur, der einlädt, von ihm zu trinken und sich zu begegnen beim Internationalen Literaturfestival, noch bis Samstag im Haus der Berliner Festspiele. Heute zu Gast die Schriftstellerin Katie Kitamura und Christian Kracht. Zensur hält Literatur nicht auf. Das zeigt eindrucksvoll eine Ausstellung in Frankfurt am Main. Samizdat, Selbstverlag, so lautete das Zauberwort, um staatliche Kontrolle und Zensur in der Sowjetunion zu umgehen. In der Tschechoslowakei entwickelte sich eine besonders gut organisierte Samizdat-Bewegung heraus. Schließlich wurden hier schon in der Kaiserzeit und während der nationalsozialistischen Besatzung Schriften heimlich reproduziert und verbreitet. Widerstandsgruppen, Kunstschaffende und bekannte AutorInnen, wie der spätere tschechische Präsident Václav Havel, waren Teil der Bewegung.
Václav Havel hat gesagt, Samizdat, das ist ein Leben in Wahrheit. Samizdat ist eine existenzielle Situation.
Samizdat, Worte der Freiheit in der Tschechoslowakei. Die Ausstellung ist noch bis zum 24. Januar im Museum für Kommunikation in Frankfurt am Main zu sehen. Wieso es ein Privileg ist, vom Sofa aufstehen zu dürfen, beschreibt Sarah Bosetti in ihrer lustvollen Liebeserklärung an die Demokratie. Am Samstag lädt sie nach Erlangen, um gemeinsam gegen Trübsal und Weltuntergangsstimmung anzugehen. Im Zweifel mit viel Humor.
Wisst ihr, was mich am meisten an der Demokratie nervt? Dass man ständig auf sie aufpassen muss. Sie ist wie ein kleines Kind, das gerade laufen gelernt hat. Kaum guckst du eine Sekunde nicht hin, zack, tot. Wohin laufen kleine Kinder, wenn man sie nicht aufhält? Zur Steckdose, immer zur nächsten Steckdose. Und die Demokratie ist genauso. Kaum passt man eine Sekunde nicht auf, schon läuft sie zu Björn Höcke, zack, tot.
Make Democracy Great Again. Worte gegen den Weltuntergang. Sarah Bosetti ist am Samstag im Redoutensaal in Erlangen zu Gast.
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ai Weiwei, das ist ja ein international bekannter Künstler und Aktivist, der, als er noch in China lebte, selbst überwacht wurde. Sein Vater, der ein bekannter Dichter war, wurde in ein Arbeits- und Erziehungslager verbannt, in dem Ai Weiwei als Kind jahrelang mit ihm in einem Erdloch leben musste. Wenn er also ein Buch schreibt über Zensur, dann könnte man meinen, dass es vor allem von diesen Erfahrungen erzählt. Aber es geht dem Künstler offenbar um mehr. Gregor Dotzauer hat Ai Weiweis Buch über Zensur gelesen. Was ist das überhaupt für ein Text über Zensur? Da stelle ich mir sofort so was Pamphletartiges vor oder einen Bericht. Was ist es?
Ja, dieses Buch trägt selbst keine Gattungsangabe. Ich würde sagen, an der Oberfläche liest man erstmal einen philosophisch-politischen Traktat, gliedert in lauter Miniatur-Essays. Ein Text von hoher Eindringlichkeit mit hohem Ernst. Aber wenn man dann einen zweiten Blick wagt, merkt man eine ungeheure Kampfschrift, die darin steckt. Es ist eine Kampfschrift gegen Big Data, gegen künstliche Intelligenz, gegen das, was Shoshana Zuboff den Überwachungskapitalismus nennt. Und natürlich eine Kampfschrift für Meinungsfreiheit und für den freien Ausdruck, für die Privatsphäre, für den freien Ausdruck und die Kreativität jedes einzelnen Menschen.
Also er schaut offenbar nicht nur nach China, sondern auf die ganze Welt. Oder wo sieht er überall Zensur? Was guckt er sich da an?
Das ist das Interessante, dass er versucht, eine Brücke zu schlagen zwischen seinen Erfahrungen in China. Die reichen wirklich bis tief zurück ins 20. Jahrhundert. Er war ja mit seinem Vater in der Verbannung. Er wurde 2011 war das, wurde er dann knapp 90 Tage gefangen, gehalten an einem geheimen Versteck. Und er versucht aber jetzt den Bogen zu schlagen zu seinen europäischen Erfahrungen. Das ist natürlich schwierig, weil er genau weiß, dass ein autoritärer, leninistisch geprägter Staat anders funktioniert als eine liberale Demokratie. Aber er entdeckt eben durchaus viele Vergleichsgrößen. Das ist aber vielleicht auch schon das Problem dieses Buches, was er nicht ausreichend löst.
Was ist denn das Problem? Also Sie klingen schon so an, da will ich es natürlich wissen.
Naja, das Problem ist vor allem der Begriff Zensur. Also wenn man die Ordnung des Diskurses in diesem Land allein unter dem Begriff Zensur abhandeln will, mit allen Ausfaltungen, die es zur Selbstzensur gibt und so weiter, kommt man, glaube ich, nicht besonders weit. Und deswegen muss er diesen Begriff auch so unendlich ausdehnen. Also Zensur ist für ihn die konkrete Unterdrückung eines Staatsapparats. Es ist aber auch das Eindringen in den Körper, also das Biopolitische, was man so nennt. Und es ist aber auch die Einschränkung von Veröffentlichungsfreiheiten, die er hier in Deutschland am eigenen Leib erlebt zu haben, glaubt.
Also wenn schon dieser Leitbegriff für das Ganze so ein bisschen zu schwammig gefasst ist, wie ist das dann überhaupt mit der Begrifflichkeit? Ist das im ganzen Text so ein bisschen das Problem?
Das ist es. Das hat so einen apodiktischen Ton, der eben, wie ich schon anfangs sagte, philosophisch daherkommt. Aber es ist ganz, ganz schwammig, was er an Begriffen hat. Und es mangelt im Text auch an konkreten Beispielen. Das gehört natürlich zum Genre in dieser Kürze dazu. Aber die wenigen Beispiele, die er bringt, also Palästina, Protestler, die am Auftreten gehindert werden, seine eigenen Erfahrungen mit deutschen Medien, das reicht nicht aus, um zu begründen, wie Gesellschaft funktioniert, die natürlich immer einen Mainstream hat, immer das, was andere Leute, als Soziologen zuerst, einen Meinungskorridor nennen.
Aber ist denn irgendeine These drin, die Sie vielleicht trotzdem überzeugt hat oder wo Sie dachten, oh, das ist eigentlich ganz interessant, habe ich so noch nicht gesehen?
Ich glaube, genau dieser Brückenschlag ist das Interessante an diesem Buch. Und natürlich kann man China und die USA, glaube ich, hervorragend vergleichen. Man kann auch den Blick nach Deutschland wenden oder nach Westeuropa. Wenn man nach Indien oder nach Myanmar gucken würde oder in irgendwelche Militärdiktaturen, dann wird es wieder schwierig, weil er diese Art von Überwachungskapitalismus, die er im Blick hat, da nicht zu fassen kriegen würde.
Also scheinbar nicht so richtig überzeugend und gelungen. Und was ja auch ein bisschen seltsam anmutet, ist, das Buch ist ja im Westend Verlag erschienen. Über den haben wir jetzt immer mal wieder auch in der Lesart hier berichtet, weil Autoren haben ja den Verlag verlassen, nachdem er eben Autoren mit Büchern wie Ulf Poschardt oder NIOS-Chef Julius Reichelt veröffentlicht hat. Also auch eine Wende vollzogen hat, eher von links nach stark rechts. Wo würden Sie jetzt dieses Ai Weiwei-Buch da sehen in diesem Kontext?
Also ich würde vor allem sagen, es ist eher so ein Querfront-Verlag, also einer, der versucht, diese Protest gegen Meinungsfreiheit zwischen links und rechts aufzubauen. Und dazu hat er sich jetzt eben die Rechten alle geholt. Ich würde das Ai Weiwei selbst gar nicht zum Vorwurf machen. Ich halte ihn eher für einen libertären Denker, also einen, der versucht, den Staat so weit wie möglich rauszuhalten und sich selbst in den Mittelpunkt steht. Also ich glaube, er hat ein großes Ego und das merkt man diesem Buch auch an. Aber es passt natürlich und da ist dieses Buch auch schwach, hervorragend in diesen Diskurs, den auch ein Uwe Tellkamp, den Roland Tichy, wen auch immer führen würde, dass man in diesem Land ja gar nicht mehr sagen darf, was man sagen will.
Gregor Dotzauer über ein neues Buch des chinesischen Künstlers Ai Weiwei. Ai Weiwei über Zensur heißt es, übersetzt von Luca Groß. Erschienen ist es im Westend Verlag, 126 Seiten hat es und es kostet 20 Euro. Wenn Lieblingsbücher verfilmt werden, dann kann das ganz schön enttäuschend sein, weil das eigene Kopfkino oft so ganz anders aussieht. Wer das gar nicht erst riskieren möchte, aber trotzdem etwas mit Literaturbezug im Kino sehen will, für den sind Filme über Schriftsteller eigentlich ideal. Bei den Filmfestspielen in Venedig, da reden gerade alle über den argentinischen Schriftsteller Jorge Luis Borges, dessen Werke ja mit visuell aufregenden Motiven gespickt sind, wenn man an seine berühmten Labyrinthe denkt, die Spiegel oder unendlichen Bibliotheken. In den vergangenen Tagen, da hatte in Venedig ein 5-stündiger Dokumentarfilm über ihn Weltpremiere, Biografia de Jorge Luis Borges von Mariano Linhas. Und unser Filmkritiker Patrick Wilinski ist am Lido und hat sich das angesehen. Guten Morgen, Patrick.
Schönen guten Morgen, hallo.
Das klingt ja nach einem ziemlich monumentalen Zugang zu Borges. 5 Stunden über einen Schriftsteller. Wie muss ich mir diesen Film vorstellen?
Ja, also der Film wurde hier in 3 Teilen gezeigt, weil er wirklich mit 5,5 Stunden sehr lang ist. Aber trotz dieser Länge fühlt er sich gar nicht monumental an, denn es ist keine dieser großen Künstlerbiografien, die sehr ernst das Leben des Schriftstellers von Geburt bis zum Tod so abschreiten. Man muss sich den Film hier mehr so vorstellen als persönliche Reise des Regisseurs nach den Spuren von Borges. Jedenfalls sucht er diese Spuren. Er beginnt in Genf, der Stadt, wo Borges gestorben ist, und reist dann ein paar Stationen im Leben des Schriftstellers ab. Vor allem Buenos Aires ist zentral. Er sucht Häuser, Straßen, geht in Bibliotheken, Archive und liest vor allem viel Bücher, Postkarten, schaut sich Fotografien an und findet immer kleine Spuren, kleine Fragen. Und diesen Fragen folgt er dann. Und plötzlich verlässt der Film die Ordnung der Chronologie und nimmt Abschweifungen, Umwege, Widersprüche. Und dadurch hat der Film was Spielerisches. Man könnte sagen, es ist ein Detektivroman über Borges und weniger eine Biografie über Borges. Aus einer Adresse wird zum Beispiel eine Familiengeschichte, aus einem Buch eine Reise, aus einem kleinen Fundstück in einem Archiv plötzlich eine halbe Stunde Film über das Lieblingsrestaurant von Borges. Und das passt irgendwie gut natürlich zu der Literatur dieses Schriftstellers. Und was ich aber wirklich schön fand, ist, dass der Film nichts Touristisches hat. Also wir sehen diese Orte jetzt nicht mit den Augen von Touristen, die gerne mal die Spuren von Borges nachvollziehen wollen. Es ist auch ein Film, der Borges nochmal neu freilegen möchte, als Mensch, der zwischen Büchern gelebt hat und der vielleicht unter Umständen, so jedenfalls die These des Regisseurs, seine eigene Biografie zwischen den Zeilen seiner Bücher verfasst hat.
Aber jetzt ist ja das Wichtigste im Leben eines Schriftstellers natürlich das Schreiben und seine Bücher, seine Literatur. Das ist ja gar nicht so einfach, das in irgendeine Art Handlung filmischer Art zu übersetzen. Was für eine Rolle spielt das in diesem Film?
Ja, sehr groß. Also das Schreiben, würde ich sagen, ist zentral, weil der Regisseur hier alte Bücher von Borges erstmal aus seiner eigenen, übrigens sehr beeindruckenden Bibliothek auf einen Tisch legt. Und der Tisch wird immer voller von Borges-Büchern, alt und neu. Man hat sogar Angst, dass der Tisch unter der Last dieser Bücher fast zusammenfällt. zusammenkracht. Später erforscht er auch Postkarten von Borges mit einem Literaturhistoriker und man sieht dann, wie er mit einer Lupe die Schrift von Borges abtastet, Zeile um Zeile, als würde sich zwischen den Buchstaben vielleicht noch ein Geheimnis verbergen. Er vergleicht die Handschrift von Borges mit der Handschrift der Mutter von Borges. Er sucht nach Verwandtschaft, nach Kooperation, Freundinnen, Freunden. Also das heißt, der Film interessiert sich wirklich für die Natur des Schreibens von Borges. Woher kam dieses Schreiben? Wie hat er im wahrsten Sinne des Wortes geschrieben? Im Sitzen oder im Stehen? Immer übrigens in sehr kleiner Schrift mit so eckigen und so geschweiften Klammern, die dann wieder neue Texte erzeugen. Treppentexte könnte man das Ganze nennen. Und das ist einfach sehr schön, wie dann plötzlich ein Gedanke auftaucht, dass viele Borges-Geschichten mit einem Schuss enden, mit einem Gewehrschuss oder einer Salve. Und in der nächsten Szene sehen wir den Regisseur im Auto sitzen und er hat ein Schussloch in der Windschutzscheibe. So als hätte sich die Geschichte von Borges in die Gegenwart übertragen. Also diese Spielereien haben mir sehr gut gefallen, weil das ein Film ist, in der Literatur etwas Lebendiges ist, eine Form von Neugier. Man liest etwas, man stößt auf Namen, dann in einer Fußnote geht's weiter, dann ein neues Buch. Also es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein echter Literaturfilm, weil die Literatur quasi das zentrale Element von allem ist.
Also auch so eine ganz akribische Spurensuche offenbar. Aber wie viel erfährt man denn auch über Borges zum Beispiel als politischen Menschen?
Ja, erstaunlich wenig und das fällt bei 5 Stunden natürlich irgendwann auf, weil Borges ja wirklich ein politischer Mensch war. Gerade sein Verhältnis zum Peronismus, dann die Militärdiktaturen in Argentinien. Aber der Regisseur, der interessiert sich ja nicht für diese klassische Biografie. Er geht ja immer einen Schritt weiter. Und ich glaube, das Ganze muss man in diesem Zusammenhang auch verstehen. Er sucht halt Borges über seine Bücher, über Buenos Aires, über Objekte, über Familie und Freunde. Da spielen Erinnerungen wichtigere Motive oder Geschichten wichtigere Motive als die Politik. Sie taucht hin und wieder auf, eher wenn sie in die Geschichten hineinragt. Aber das sollte man an dieser Stelle vielleicht wirklich kritisieren. Es geht ja wirklich um eine Vermessung eines anderen Lebens. Die Suche nach einem anderen Borges, die Frage, wie viel Borges steckt in uns allen, könnte man das nennen. Und dann muss man sagen, dass ein Mensch auffällt, der als Leser die Welt anders verstanden hat. Als politischer Mensch hätte mich das auch interessiert, wie er die Welt dann noch gesehen hat, aber das findet in diesen 5,5 Stunden keinen Raum.
Und wer ist denn eigentlich dieser Regisseur, der sich da so ausführlich mit Borges beschäftigt ist? Er ist ja offenbar ein begeisterter Leser, wenn er so viele Bücher von ihm hat. Aber was verbindet ihn so im Innersten mit Jorge Luis Borges?
Also Mariano Linhas, das ist erstmal der große Erneuerer des argentinischen Kinos in den letzten 20 Jahren. Und wenn man seine Filme kennt, versteht man sofort, warum er irgendwann bei Borges landen musste. Filme wie Historias Extraordinarias oder La Flor, die dauerten gerne mal 15 Stunden und waren Filme voller Geschichten mit Geschichten, Geschichten in Geschichten, Erzählerstimmen, Abschweifungen, falscher Fährten und Figuren. Mariano Linhas hat bei der Premiere hier gesagt, dass Borges eigentlich sein großer Begleiter seines Lebens ist, seine eigene Bibliothek, die er zu Hause hat in Argentinien, über die übrigens Reportagen verfasst werden, ist zentral um Borges Literatur quasi aufgesammelt. Also man sieht, Borges ist ein Lebensprojekt von ihm. Gleichzeitig überträgt er Borges ins Kino. Er ist wahrscheinlich der Borges des argentinischen Kinos, also schließt sich hier auch eine Art Kreis. Ein Regisseur, der sein ganzes Leben lang immer über Borges gelesen hat, beginnt jetzt über Objekte diesen Borges nochmal für sich anders zu erzählen. Also hier trifft sich quasi ein Borges aus der Vergangenheit mit einem aktuellen und deshalb hat man hier eigentlich mehrere Filme auf einmal. Man erfährt nämlich auch sehr viel über diesen Regisseur und seinen Zugang zur Welt, zur Wirklichkeit und zur Literatur.
Patrick Wilinski hat uns die Filmbiografie des argentinischen Schriftstellers Jorge Luis Borges vorgestellt von Mariano Linhas, die bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig Weltpremiere hatte. Vielen Dank, Patrick.
Sehr gerne.